Das Winzerfestradio mit Kultur und Kirche. Lebendig, inspirierend, mittendrin.
Und hier geht es jetzt um jüdisches Leben in Deutschland. Was und wer ist eigentlich jüdisch? Woran erkennt man Juden? Und was machen Juden ohne Elektrizität am Schabbat? Benutzen die da echt kein Handy? Solche Fragen und noch mehr Fragen stellen wir jetzt hier in der Sendung Kultur und Kirche. Und wir haben Glück, denn wir haben einen tollen Gesprächspartner. Zu Gast im Studio ist Daniel Neumann, der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Darmstadt. Herzlich willkommen, Daniel Neumann.
Hallo, guten Morgen.
Wir freuen uns, dass du den Weg hierher auf die Odenwälder Weininsel gemacht hast. Ich bin Margit Binz, Pfarrerin für Ökumene hier im Dekanat. Und Daniel Neumann und ich kennen uns aus dem interreligiösen Forum im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Da drin sind die jüdische Gemeinde, Vertreterinnen der Kirchen, muslimische Gemeinden und Bahai. Und weil es so schön ist, sind wir in dem Forum alle irgendwann miteinander zum Du gekommen. Daher sagen wir hier auch Du. Daniel Neumann, in Jugendheim an der Bergstraße geboren, hat Jura studiert und ist Rechtsanwalt. Er ist Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Darmstadt und Vorsitzender vom Landesverband der jüdischen Gemeinden in Hessen und Mitglied im Zentralrat der Juden. Er schreibt für die Wochenzeitung Jüdische Allgemeine, macht im Hessischen Rundfunk eine monatliche Sendung zur jüdischen Welt und da fehlt jetzt bestimmt noch ganz vieles. Daniel, du bist in unheimlich vielen Rollen unterwegs und du machst ganz unterschiedliche Sachen. Wir haben es gerade gehört. Was machst denn du davon am liebsten?
Am liebsten bin ich Jude.
Ah.
Und zwar durch und durch.
Was heißt das für dich?
Das heißt für mich, wenn ich morgens aufstehe, bin ich Jude. Wenn ich abends schlafen gehe, bin ich Jude. Wenn ich in die Synagoge gehe, um zu beten oder mich mit Freunden zu treffen oder meine Familie um mich zu haben. Wenn ich Radiosendungen mache über das Judentum, wenn ich Artikel schreibe über jüdisches Leben, über die jüdische Welt. Und wenn ich meinen Alltag lebe in dem Bewusstsein und mit dem Anspruch, gemäß bestimmten Geh- und Verboten zu leben, ein gutes Leben zu führen und die Welt ein kleines bisschen besser zu machen, als sie am Vortag war, dann ist das für mich jüdisches Leben.
Ja, das ist ja, das fände ich, da hören wir gleich noch mehr dazu. Das müsste aber ja jetzt nicht so sein. Es gibt ja viele Juden, die haben aber nicht alle diese Rollen angenommen. Wenn man dich zum Beispiel googelt bei Wikipedia, da heißt es Daniel Neumann in Klammern Funktionär. Was hat dich dazu bewogen, diese Funktionen, die du da ja ausfüllst, diese Rollen anzunehmen?
Ich bin da ein Stück weit reingewachsen. Mhm. Meine Familie ist seit jeher in der jüdischen Welt engagiert. Meine Großeltern, meine Oma hat Auschwitz überlebt. Mein Großvater hat mit den Franzosen gegen Deutschland gekämpft und beide haben sich nach dem Krieg kennengelernt und haben dann die jüdische Gemeinde Fulda gemeinsam aufgebaut. Er war Vorsitzender, sie hat im Büro gearbeitet, eine winzig kleine Gemeinde in Spurenelementen vorhanden und diese Tradition hat sich bei meinem Vater fortgesetzt, der auch Vorsitzender einer jüdischen Gemeinde war, ehrenamtlich engagiert. Meine Schwestern waren in jüdischen Kindergärten als Leiterinnen oder Kindergärtnerinnen beschäftigt. Das heißt, das ist eine Familientradition, sich für das jüdische Leben zu engagieren und sozusagen die Fundamente, die noch übrig geblieben sind nach der Shoah, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Judenvernichtung wieder aufzubauen und das jüdische Leben wieder zu erwecken.
Wow. Wow. Du machst mich oft sprachlos. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, was ich dazu sagen soll. Das ist ein unheimlich starkes Statement, ja. Weil das bedeutet ja, du bist Jude, sagst du, wenn du morgens aufstehst, wenn du abends dich niederlegst. Wie ist das denn dann hier in Deutschland zu leben für dich? Weil das sieht man ja nicht unbedingt, dass du Jude bist. Man kennt dich jetzt, weil du eine Figur des öffentlichen Lebens bist. Aber
Es ist Segen und Fluch, dass man Juden häufig nicht erkennt. Zunächst mal ist es so, dass Juden häufig dann erkannt werden, wenn sie bestimmte religiöse Symbole tragen. Also eine Kopfbedeckung beispielsweise, mhm, oder es gibt bestimmte Gebetsfäden, die man bei religiösen Juden sieht. Oder manche tragen dunkle Mäntel, schwarze Mäntel, weiße Hemden und haben dann Hüte auf oder Bärte. Das sind relativ stark stereotypisierte Bilder von Juden. Mhm. Die meisten Juden sehen so gar nicht aus. 90% Minimum sehen so nicht aus, sondern sehen aus wie jeder andere Mensch auch. Und so ist es bei mir auch. Insofern ist tatsächlich die Äußerlichkeit zu vernachlässigen. Das ist auch gar nicht so schlecht, weil das dazu führt, dass man dann nicht unbedingt zum Ziel von Angriffen wird, zum Ziel von Judenhass, zum Ziel von Antisemitismus. Schwarze haben das Glück nicht, die können ihre Hautfarbe nicht wechseln, aber wir haben die Möglichkeit, unsere Kopfbedeckung auszuziehen. Und dafür sind wir nicht selten glücklich.
Mhm. Nein, du bist ja jetzt eben, war ja auch schon die Polizei hier im Studio, hat das alles inspiziert. Es schockt mich jedes Mal und es schockt auch viele andere. Vielleicht kommen wir da in einem anderen Gesprächsblock auch nochmal dazu, wie ihr damit umgeht, wie du damit umgehst, mit dieser konstanten Bedrohung. Ja, Daniel, du hast eben dieses starke Statement gemacht, du bist Jude, und das ist das, was du an deinen Rollen am liebsten magst. Aber jetzt trotzdem vielleicht nochmal die Frage, was hat dich denn bewogen, diese Rollen zu übernehmen? Du bist ja auch sehr exponiert und was war da der Schritt? Du hast auf deine Familiengeschichte verwiesen und alles?
Naja, ich habe Jura studiert, habe dann im Finanzmarkt gearbeitet, also klassische Stereotype erfüllt, die mit Juden in Verbindung gebracht werden. Mhm. Und dann hat sich aber die Frage gestellt, wie man am ehesten Wirkung entfalten kann, wie man seiner eigenen Verantwortung und der Verantwortung für das Judentum in Deutschland, für die jüdische Gemeinschaft in Deutschland, die oft in einer prekären Verfolgungssituation war, wie man dieser Gemeinschaft am ehesten weiterhelfen kann, wie man sie unterstützen kann und wie man seiner eigenen Verantwortung auch gerecht werden kann. Und das kann ich eben am besten, indem ich diese unterschiedlichen Funktionen annehme, indem ich im Landesverband der jüdischen Gemeinden arbeite, für die jüdische Gemeinschaft, indem ich ehrenamtlich in einer jüdischen Gemeinde arbeite oder eben auch andere Funktionen dazu annehme, die mich in die Lage versetzen, eben was zu bewirken, politisch, juristisch und gesellschaftlich.
Das hat einen hohen Preis, ne?
Das hat einen hohen Preis, weil es ein hoher Arbeitsaufwand ist, weil es viel Arbeit bedeutet. Aber meine Familie steht an meiner Seite, weil wir uns gemeinsam für diesen Weg entschieden haben und weil wir beispielsweise, wenn wir in die Synagoge gehen, die jüdischen Feste feiern etc., immer auch zusammen sind. Mhm. Außerdem ist meine Frau auch engagiert, wenn es um jüdische Themen geht, wenn es um Wohlfahrtsarbeit geht, um die Organisation von Basaren oder auch von politischer Arbeit. Und insofern passt das sehr gut zusammen.
Mhm. Ihr habt vier Kinder, ne? Ja.
Vier Kinder,
große Familie.
Große Familie. In der Bibel heißt es, sei fruchtbar und vermehre dich. Und als traditioneller Jude hört man da natürlich genau hin und tut, was man kann.
Ja, also ich bin immer beeindruckt davon, wie strikt du Termine am Schabbat ablehnst. Finde ich wirklich beeindruckend. Also wir sind so für den Sonntag, machen wir auch mal dies und das. Aber du achtest da wirklich genau drauf. Ja.
Vielleicht eine kurze Bemerkung, warum? Der Schabbat ist der Ruhetag, also zumindest heißt es in der Bibel so. Also euer Sonntag ist unser Samstag, beziehungsweise fängt eigentlich Freitagabend an und geht bis Samstagabend, siebter Tag der Woche. Indem es aber nicht darum geht, den ganzen Tag zu schlafen oder sich auszuruhen, sondern es geht im Prinzip darum anzuerkennen, dass es etwas gibt, was über einem steht, Gott, einen Schöpfer. Der hat die Welt geschaffen und deshalb sollen wir sechs Tage der Woche in die Lage versetzt werden, zu schaffen, etwas zu tun, beizutragen, kreativ zu sein. Und einen Tag sollen wir uns im besten Fall, im Ideal zurückziehen und sollen akzeptieren, anerkennen, dass es einen Schöpfer gibt und wir nur Geschöpfe sind.
Und wie macht ihr das am Schabbat? Also ihr habt abends Gottesdienst, morgens Gottesdienst. Erzähl uns doch mal ein bisschen. Wie feiert ihr Schabbat?
Der Schabbat beginnt am Freitagabend normalerweise damit, dass man einen Gottesdienst hat, der den Schabbat einleitet. Man zündet anschließend zwei Kerzen, In Anerkennung dieses besonderen Tages, man spricht einen Segen, einen Dankessegen auf Wein und anschließend auf Brot. Und dann gibt es in aller Regel ein angenehmes Zusammensein, ein hoffentlich fröhliches Zusammensein, was aufgrund der Bedrängnis der jüdischen Gemeinschaft manchmal auch nicht ganz so fröhlich ist. Aber man soll an diesem Tag fröhlich sein, glücklich sein, mit der Familie zusammen sein, mit Freunden zusammen sein. Und das tun wir in aller Regel in der jüdischen Gemeinde, in einer großen Runde. Und das Ganze setzt sich dann am Samstagmorgen mit einem Gottesdienst vor. Und am Mittag haben wir das gleiche Spiel, wieder Segen über Wein, über Brot. Kerzen dürfen wir nicht anzünden, weil das wäre sozusagen kreative, schöpferische Arbeit. Mhm. Aber dann sitzen wir wieder zusammen und genießen die Zeit.
Wie ist das denn mit Elektrizität und Handy? Ja, ich habe im Vorfeld mal so rumgefragt, das würdet ihr dann fragen. Die Frage kam, macht ihr das wirklich so? Keine Elektrizität am Schabbat, kein Handy?
Nein, machen wir nicht.
Macht ihr nicht?
Nein. Okay. Es gibt einige, die es tun. Also die wirklich sozusagen dem Wort des Gesetzes folgen, man nennt das schon mehr Schabbat, die den Schabbat hüten, die tun das tatsächlich, die nutzen keine Elektrizität, keinen Strom, fahren kein Auto, haben aber trotzdem ein fantastisches Leben, aber ich muss sagen, ganz so traditionell und gesetzestreu sind wir dann doch nicht, also bei uns gibt es durchaus die ein oder anderen Kompromisse.
Gibt es viel Variationsmöglichkeiten, ja?
Ja, letztendlich steht jeder selbst vor Gott und muss sehen, wie er sein Punktebuch am Ende füllt.
Ja, du hast eben gesagt, als traditioneller Jude, was heißt das, traditioneller Jude?
An die Tradition anknüpfend, an die Gesetze, an die Tora, an die Riten und Bräuche, wie sie in der Vergangenheit begangen worden sind, ohne sich aber gleichzeitig die Flexibilität zu nehmen und den Individualismus, Dinge anders zu tun und eben selbst auch natürlich Herr über sein eigenes Leben zu bleiben. Das ist das Gute am Judentum. Ja, es gibt keinen, der einem da einen Strick draus dreht, außer vielleicht am Ende Gott. Das wird sich zeigen. Aber im Grunde genommen stehen wir alle selbst vor Gott und müssen selbst unseren Weg finden, um das Judentum bestmöglich in unser Leben einzupflegen.
Ja. Ja, wir haben eben über den Schabbat gesprochen und ich war ja 2-3 Mal bei euch in der Synagoge Freitagabends zur Schabbatfeier und auch hinterher beim Essen. Weißt du, was mich da am meisten berührt? Der Segen und über das Brot und den Wein, der Segensspruch, wenn ihr vorne euch die Hände wascht und dann das Brot austeilt und den Wein austeilt. Und der Segen gesprochen wird, weil ich denke, das ist der Ursprung des Abendmahls. Und da gibt es bei mir so leichte Herzrhythmusstörungen. Nicht bedrohlich, aber tatsächlich körperlich und geistig, weil ich denke, also eigentlich würde Jesus hier bei euch sitzen. Und wenn er Zeit hätte, und ich bin davon überzeugt, er wird sich die Zeit nehmen, dann würde er vielleicht auch mal rüberkommen zu uns in die Synagoge, zu uns in die Kirche, ja. Ich bin davon überzeugt, er wird sich die Zeit nehmen, aber sitzen würde er bei euch. Und das ist was, das muss man auch erstmal verdauen. Danach gibt's ja dann euer gutes Essen. So, jetzt haben wir über den Schabbat gesprochen. Du hast erwähnt die Tora. Die Gebote der Tora. Vielleicht erklärst du uns mal, was ist denn die Tora? Ist ja wirklich wichtig, auch im Judentum. Erklär uns das mal.
Ja, die Tora ist eigentlich, das sind die 5 Bücher Moses. Also das ist die Geschichte, die zumindest jeder Christ kennt. Bei den anderen bin ich mir heute nicht mehr so sicher. Also die Bücher, die mit der Weltschöpfung beginnen und mit dem Einzug des Volkes Israel mit Moses ins Land Kanaan enden. Und in dieser Tora, manche nennen es das Alte Testament, wobei es für uns nicht alt ist, sondern es ist für uns brandaktuell. Mhm. In dieser Tora finden sich eben nicht nur Geschichten, sondern es finden sich eine ganze Menge an Gesetzen, Geh- und Verboten. Es ist im Prinzip eine Art Gebrauchsanleitung fürs Leben. Und jetzt wird diese Tora natürlich nicht immer wörtlich genommen, sondern es wird, und das ist etwas, was ich am Judentum unheimlich schätze, es wird diskutiert, es wird interpretiert, es wird gestritten um den richtigen Weg. Und deshalb ist das Judentum mit all seinen Gesetzen, obwohl es mehrere tausend Jahre alt ist und zur Grundlage unserer Zivilisation geworden ist, trotzdem ist es immer noch höchst lebendig, höchst flexibel. Und selbst für rationale, vernünftige, gegenwärtige Menschen immer noch ein großes Vergnügen, sich damit zu beschäftigen.
Die Tora ist auch mehr als die 5 Bücher Mose, wenn ich dich richtig verstanden habe. Du hast mich da schon mal korrigiert. Ist mehr als die 5 Bücher Mose ist die gesamte Diskussion darüber, oder?
Die Tora selbst sind tatsächlich die 5 Bücher Mose. Das ist sozusagen die hebräische Version der Bibel. Mhm. Und darüber hinaus gibt es aber dann noch weitere Schriften, wie auch im Christentum. Es gibt die Prophetenschriften, es gibt weitere Bücher, die in den Gesamtkanon eingepflegt worden sind. Und es gibt den Talmud, da wird interpretiert, da wird diskutiert, da werden Geschichten erzählt. Und da bleibt auch manches am Ende einfach unaufgelöst.
Mhm. Ich habe jetzt mein ganzes Leben als Pfarrerin teilweise damit nicht mal, aber ich habe immer betont, das Judentum ist keine Gesetzesreligion mehr. Und auf die Texte in der hebräischen Bibel verwiesen, wo vom Erbarmen Gottes, von der Gnade Gottes, von der Liebe Gottes die Rede ist. Du sagst ja jetzt und hast es auch schon explizit gesagt, das Judentum ist eine Gesetzesreligion und siehst das positiv. Ich kann mir viele Gründe vorstellen. Ich habe dann angefangen zu überlegen, aber erklär uns mal, was ist das Gute daran?
Naja, sicher, das ist eine Gesetzesreligion. Also ich weiß gar nicht, wie man drauf kommen kann, dass
das keine... Das wurde immer so abgewertet. Weißt du, im Christentum gibt es diese Abwertung, das Judentum als Gesetzesreligion und das Christentum als die Religion der Liebe.
Das stimmt,
das
hat
Judentum
Luther...
Das Judentum als der zornige Gott und das Christentum als der gnädige Gott.
Genau.
Deswegen erklär mir jetzt, was meinst du, wenn du sagst, das Judentum ist eine Gesetzesreligion?
Ja, das hat man gerne gemacht. Also
Man
überhöht sich ja selbst gerne auf dem Rücken anderer. Das gehört zur Geschichte dazu und gerade wenn sich eine Religion von der anderen abspaltet, aus der sie selbst entstanden rausgeschnitten wird. Also die erfolgreichste Sekte des Judentums ist das Christentum.
Ja.
Und da hat man natürlich versucht, sich maximal abzugrenzen, indem man das Judentum herabgewürdigt hat. Fakt ist, natürlich gibt es eine ganze Reihe von Gesetzen im Judentum. Das Judentum ist eine Gebrauchsanweisung. Die Tora ist eine Gebrauchsanweisung für ein gutes Leben. Und das heißt aber nicht, dass Gott in irgendeiner Art und Weise dadurch charakterisiert wäre. Gott kann barmherzig sein, er kann liebevoll sein, er kann aber auch sehr harsch sein, er kann auch strafend sein. Also jetzt Gott in irgendwelche Schemata zu pressen, ist allein für sich schon genommen ein riesiges Problem, denn er ist unbeschreiblich und auch weitgehend unverständlich. Aber das sind ja nur Zuschreibungen. Letztendlich geht es tatsächlich in der Tora drum. Es ist eine Art Grundgesetz. Und manche halten sich dran und manche halten sich nicht dran.
Ja, da gibt es die große Variationsbreite, ne?
Ja. So ist das.
Daniel, du hast eben schon gesagt, ihr seid eine kleine Community. Es gibt in Deutschland etwa 230.000 Juden und Jüdinnen. Davon sind ungefähr 95.000 in den Gemeinden organisiert. Du bist jetzt der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Darmstadt. Ich frage jetzt mal, erzähl uns doch mal was, wie geht's euch gerade? Was macht ihr so? Wie viele seid ihr? Wo kommen die Leute her? Erzähl uns mal ein bisschen was über euch und eure Gemeinde.
Wir sind ungefähr 600 Mitglieder, verstreut in dem früheren Bereich Hessen-Starkenburg, also in Darmstadt, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Bergstraße, Odenwald. Je weiter die wegwohnen, desto seltener kommen sie natürlich. Wir sind eine recht bunt gemischte Gemeinde. Es gibt Juden in allen Farben. Es gibt einen Juden von allen Nationen kommend. Insofern sehen wir so ein bisschen aus wie die UNO-Friedenstruppen. Das heißt, unterschiedliche Hautfarben, unterschiedliche nationale Herkünfte.
Das ist vielen nicht klar. Ich war in Israel auch erstaunt, wie wahnsinnig divers Juden dort sind. Ja? Wie viele eritreische Juden es gibt, Juden aus arabischen Ländern und. Es ist eines der diversesten Länder, die ich jemals besucht habe. Aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Mach mal weiter. Ihr seht aus wie die UNO-Friedenstruppen.
Ja, also es ist nicht ganz so divers wie in Israel. Da ist es noch deutlich höher. Da sind 50% der Bevölkerung eigentlich sogenannte Nicht-Weiße. Mhm. Bei uns ist natürlich die Mehrheit weiß. Die kommen häufig so aus Russland, aus der Ukraine, Baltikum. Wir haben Marokkaner, Iraner, Franzosen, Engländer, Deutsche natürlich, Rumäner und weiß der Geier was alles.
Wow, und wie funktioniert das?
Wunderbar.
Weil?
Weil uns das Essen und der Humor verbindet.
Und die Religion?
Na, die auch so ein bisschen.
Auch so ein bisschen.
Die setzt ja den Rahmen im Grunde genommen.
Okay.
Ne? Also die ganzen Feste, die gefeiert werden und die Gottesdienste, die wir abhalten, die setzen natürlich den Rahmen, bringen die Menschen zusammen. Es ist aber bei weitem natürlich nicht nur das. Also genauso wie in Kirchen heute nicht alles nur von Gottesdienst und Gebet bestimmt wird,
Nein.
sondern eine ganze Menge an sozialen Aktivitäten,
Community,
Zusammenkunft,
Essen,
genau.
Spaß haben.
So ist es. Tanzen, Schach,
Tanzen,
Singen.
Ja,
da gibt es alles. Ja, schöne israelische Tänze.
Aha.
Also rein jüdische Tänze gibt es jetzt nicht so sehr, weil die müssen ja irgendwo angedockt worden sein, aber es sind oft israelische Tänze, die den Leuten große Freude bereiten. Ein umfangreiches kulturelles Angebot, was wir bieten. Wir haben jetzt gerade die jüdischen Kulturwochen, die über mehrere Monate laufen bei uns mit zig Veranstaltungen, Konzerten, Lesungen, Diskussionsveranstaltungen, Einblicken in die jüdische Gemeinde, alles dabei.
Und sag mal, du hast gesagt 600 Mitglieder, wie viel kommen da so zum Gottesdienst? Wir haben auch unheimlich viele Mitglieder.
Ja, also
wie viel sind da bei euch so?
Ja, also nicht alle, ne?
Nee.
Die kommen bei weitem nicht. Also an so einem Freitagabend kommen so in der Regel 30, so in der Größenordnung. Auch viele Nichtjuden manchmal als Besucher, Christen, die sich solidarisch zeigen oder Interesse haben. Am Samstag so zwischen 40, wenn es gut läuft, auch mal 50 oder 60.
Oh wow, das ist der lange Gottesdienst,
das
oder?
Ist der lange
da
Gottesdienst.
Da kommen so viele.
Ja, der geht 3,5 Stunden.
Boah.
Wobei nicht alle die ganze Zeit da sind. Also die meisten kommen so eine Stunde vorm Essen.
Ja, nachvollziehbar. Okay. Sag mal, macht ihr noch Familiengottesdienste? Ich war einmal da, da hattet ihr so eine Art Familiengottesdienst im Grunde genommen, wie wir ja universell. Eltern lieben es, ihre Kinder vorne hinzustellen, zu sehen und sich zu freuen.
Nee,
macht ihr das noch?
Ja, es gibt Familiengottesdienste, aber das ist bei uns eher so eine Art Mogelpackung. Ne? Also wir veräppeln die Leute, wir sagen einen Familiengottesdienst, dann kommen die mit ihren Kindern und dann ist es derselbe Gottesdienst wie immer.
Echt?
Ja.
Okay.
Aber es sind einfach mehr Kinder da und mehr Familien und dadurch ist es ein Familiengottesdienst.
Ja, das ist doch schön.
Ist gut, ne?
Ja, na gut, also. So, und jetzt stellt euch mal vor, ihr geht in den Gottesdienst und da ist Polizeischutz vor der Kirche. Oder ihr bringt die Kinder in den Kindergarten oder in die Schule und da auch. Polizeischutz, Sicherheitszaun, Personenschutz, ich krieg da Beklemmungen. Aber so ist das in den jüdischen Gemeinden und Schulen. Du bist ja eben auch mit Polizeischutz oder die Polizei war hier. Du sagst oft, Daniel, wir leben in einer anderen Welt, wenn wir im interreligiösen Forum die aktuelle Runde machen. Was ist das für eine Welt? Gib uns da mal einen Einblick.
Naja, wenn ich von einer anderen Welt spreche, dann meine ich jetzt nicht eine ideologisch andere Welt oder eine zurückgezogene Welt in dem Sinne, sondern was ich damit meine ist, dass wir wie in einer Matrix leben, weil wir Bedrohungen um uns herum wahrnehmen, weil wir politische Entwicklungen wahrnehmen, weil wir Anfeindungen wahrnehmen und damit konfrontiert werden, von denen ich glaube, dass es keine andere Gemeinschaft gibt, die in dem Maß, wie wir ausgesetzt ist.
Gib uns mal also manche Leute denken ja, Antisemitismus, das war die Nazizeit und ist eigentlich gar nicht mehr so aktuell. Gib uns mal einen Einblick in diese Anfeindungen.
Ja, also die sind umfassend und im Prinzip Judenhass gibt es von allen Seiten. Antisemitismus ist ja im Grunde genommen nur so eine Art wissenschaftliche Umschreibung des Ganzen. Und viele schauen zurück und sagen, naja, aber so wie bei den Nazis ist es doch nicht mehr, die werden doch jetzt nicht alle in Gaskammern geworfen und so weiter. Ja, das ist richtig, es ist jetzt nicht staatlich kontrolliert, es ist nicht staatlich gelenkt, aber es gibt eine ganze Menge Leute, die zum Beispiel mit ihrem Leben unzufrieden sind und irgendjemand brauchen, den sie dafür verantwortlich machen. Es gibt eine ganze Menge Leute, die mit der Welt als solcher, mit dem, wie sich die Welt entwickelt, unglücklich sind und meinen, da müsste doch irgendjemand dahinter stecken. Es gibt Menschen, denen die politische Lage einfach viel zu komplex, viel zu vielschichtig ist, zu unverständlich und die deshalb das versuchen zu vereinfachen und zu sagen, schwarz-weiß, da muss es jemand geben, der ist verantwortlich, der ist schuld und andere, die sind sozusagen die Opfer.
Und da gibt es als Muster, wer schuld ist, das uralte Feindbild, die Juden.
So ist es. Juden sind seit jeher, seit 3000 sozusagen Sündenbock Nummer 1. Und daran haben sich die Menschen gewöhnt und deshalb greifen sie gerne auf das Altbekannte zurück.
Ja, und christlich geprägt wurde es auch. Also da ist eine Geschichte dahinter. Ja, jetzt, wie gehst du damit um? Wie gehen andere damit um bei euch?
Ich bin dagegen.
Na, ich bin auch dagegen, aber ich muss damit nicht umgehen. Das stimmt nicht, ich muss damit eigentlich auch umgehen. Ich muss mich positionieren, weil ja natürlich dieser Judenhass nicht nur euch bedroht. Ja? Wir hatten diese Veranstaltung mit Michael Blume, warum der Antisemitismus uns alle bedroht. Also es bedroht uns alle, wenn bei euch vor der Synagoge Polizei stehen muss oder wenn hier Polizei sein muss, wenn du kommst. Weil das bedroht die Demokratie, es bedroht uns alle, ja, oder?
Ja, es ist eine Entwicklung, in der man merkt, dass mit einer Gesellschaft irgendwas nicht stimmt. Es gibt eine Schriftstellerin, die hat gesagt, Antisemitismus ist so ein bisschen wie Herpes. Ja? Mhm. Der bricht aus, entweder wenn die Rahmenbedingungen einer Gesellschaft ganz mies sind oder immer mieser werden, oder wenn man unter erheblichen Stress gerät, also wenn eine Gesellschaft unter Stress gerät. Und das merkt man. Also wenn es in einer Gesellschaft, in einer Demokratie, in einem freiheitlichen Staat nicht rund läuft und wenn man diese demokratischen Prozesse nicht mehr nutzt, sondern eben Schuldige sucht, die man angreift und verantwortlich macht, dann ist das ein Warnsignal und häufig mit Antisemitismus verbunden. Ganz konkret heißt das für uns, wie du gesagt hast, dass wir immer unter Polizeischutz sind und das ist eben auch so eine etwas andere Welt. Ich weiß nicht, ob es irgendeine andere Religionsgruppe gibt, Gruppe überhaupt gibt, die ihre Gottesdienste, ihren Religionsunterricht, ihre Feste, ihre Kulturveranstaltungen unter Polizeischutz abhalten muss, hinter schusssicherem Glas, mit Kamerasystemen an den Gebäuden. Und
nein, gibt's nicht. Ja, wir haben gerade über den Judenhass gesprochen und die Sicherheitsmaßnahmen, die notwendigen. Ihr werdet bedroht, weil ihr Juden seid. Was hat sich für euch verändert seit dem Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023? Vielleicht nochmal zur Erinnerung, die Hamas ist eine Terrororganisation, die hat im Gazastreifen immer noch die Macht. Und am 7. Oktober 2023 haben Terrorkommandos der Hamas Dörfer und ein Musikfestival im Süden Israels überfallen und ungefähr 1200 Kinder, Frauen, Männer absolut grausam ermordet und gefoltert. Es wurden 250 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt, ich glaube 46. Die wenigsten von ihnen am Leben sind immer noch da und das war das schlimmste Massaker an Juden seit dem Holocaust oder seit der Shoah, wie Juden sagen. Was hat sich seitdem verändert für euch?
Also erstmal war es ein Schock für Juden überall auf der Welt, denn unabhängig, ob man jetzt Verwandte in Israel hat oder regelmäßig in den Urlaub dorthin fährt, aber dieses Land ist für Juden ein Rückzugsort, ein Schutzraum. Mhm. Nach so viel Verfolgung und Vernichtung und Vertreibung ist das der einzige Ort auf der Welt, an dem man hereingelassen wird, wenn man anklopft. Und dass dieses Land und die Menschen dort so angegriffen wurden, war ein Schock für uns alle. Ganz konkret bedeutet das aber für uns, dass sich die Situation seitdem noch mal massiv verschlechtert hat.
Die Situation hier auch.
Die Situation hier.
Nicht nur,
ja, ich rede von hier.
Nicht nur in Anführungszeichen in Israel, sondern hier.
Nein, hier ganz konkret, weil die Anfeindungen massiv zugenommen haben. Der Judenhass ist auf einem Allzeithoch in Deutschland. Also Allzeit seit dem Zweiten Weltkrieg. Ist auf einem Allzeithoch. Die Sicherheitsvorkehrungen mussten nochmal massiv hochgefahren werden. Wir haben, wie heute, stehen Polizisten mit Maschinengewehren vor den Türen, wenn wir rein und raus gehen. Also das ist nochmal eine Eskalationsstufe nach oben. Aber schlimmer geht immer. Ne? Also das ist auch das Lebensgefühl für uns, hat sich massiv verschlechtert, weil auch die Anfeindungen im Alltag, im Berufsleben,
in den
Schulen verändert haben. Also das, was unsere Kinder zum Teil erleben müssen über Beschimpfungen wie Drecksjuden oder Hakenkreuzen, die ihnen zugeschickt werden, oder Hamas-Sprüchen, in denen man sagt, lang lebe die Hamas und Yalla Intifada und solche Sachen, in denen also die Kinder unter Druck gesetzt werden und oftmals den Rückzug in eine jüdische Schule suchen aus Verzweiflung. Das ist schon massiv. Aber
die wenigsten sagen es ja auch überhaupt in Schulen oder Universitäten, zeigen es, dass sie jüdisch sind, oder?
Ja, weil es schwer ist, damit umzugehen. Weil was will man denn erwarten?
Ja. Ja,
also die Reaktion von Schulen kann entweder Leugnung sein oder kann beispielsweise eine Bestrafung der Übeltäter sein, möglicherweise sogar ein Rauswurf. Aber die wissen, wo man wohnt.
Ja,
die kennen einen ja. Ja, die lauern einem dann eben auf dem Heimweg auf oder sonst was und machen damit das Leben eben zu einem Spießrutenlauf. Und, aber es gibt, also zu der Frage, es kann immer noch schlechter werden, gibt es einen Witz. Ja, was ist der Unterschied zwischen einem jüdischen Optimisten und einem jüdischen Pessimisten? Ein jüdischer Pessimist sagt, es kann überhaupt nicht mehr schlimmer werden. Der jüdische Optimist sagt, doch, es kann.
Oh Gott. Okay, das ist jetzt ein Witz, über den man nicht lachen kann. Ja, also, du hast eben davon gesprochen, die jüdischen Schulen. Viele schicken ihre Kinder auf jüdische Schulen, weil es an den regulären, normalen nicht läuft. Als ich weiß noch, ich habe nach dem 7. Oktober irgendwann mal mit dir telefoniert und da hast du gesagt, die Hamas hat wieder Tage des Zorns ausgerufen und da haben die Leute ihre Kinder nicht geschickt in die Schulen. Wie ist das Lebensgefühl in den jüdischen Schulen?
Konkret gibt es in Hessen nur eine einzige jüdische Schule, die ist in Frankfurt.
Mhm.
Und manche Leute haben tatsächlich nach dem 7. Oktober ihre Kinder von den regulären Regelschulen abgemeldet. Gerade wenn sie unter Druck geraten sind, dann haben sie dort eben hingegeben. Auf dieser jüdischen Schule in Frankfurt werden aber nicht nur jüdische Kinder unterrichtet, sondern da gibt es etwa 50% sind nicht jüdische Kinder.
Mhm.
Aber es gibt eben einen anderen Lebensrhythmus, weil dort auch die jüdischen Feste gefeiert werden. Und weil beispielsweise Optionen bestehen, die hebräische Sprache zu lernen, Ivrit zu lernen, sich mehr mit Torah zu beschäftigen. Das sind Zusatzoptionen, die man dort obendrein noch hat und die man an der Regelschule natürlich überhaupt nicht hat. Außerdem ist die Schule hochgesichert. Also das sieht aus wie Fort Knox dort.
Ja.
Und deshalb gibt es manche Eltern, die ihre Kinder alleine deswegen dorthin schicken, und zwar nicht jüdische, weil sie dort in einem absolut geschützten und bewachten Rahmen sind.
Mhm. Okay, und jetzt geht es um Israel, den jüdischen Staat. Gegründet 1948 nach dem Beschluss der Vereinten Nationen. Laut Vereinten Nationen sollte es einen jüdischen und einen arabischen Staat geben. Israel hat diesen Teilungsbeschluss angenommen, die arabische Seite lehnte ab. Sofort nach der Staatsgründung wurde Israel von 6 arabischen Staaten überfallen und seitdem findet Israel keine Ruhe und der Konflikt findet keine Lösung. Und ich habe mich in der letzten Zeit selten mit Leuten so heftig gestritten wie über den Gazakrieg. Das tun wir hier jetzt in der Form aber nicht. Aber vielleicht auch doch, ich weiß es nicht. Und ich frage jetzt Daniel Neumann, den Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde Darmstadt, welche Rolle spielt Israel für euch in der jüdischen Gemeinde? Oder in der jüdischen Community, sage ich mal ein bisschen breiter. Welche Rolle spielt Israel für euch?
Bevor ich die Frage beantworte, mache ich einen Schritt zurück. Die UNO hat Israel nicht gegründet.
Nein.
Die Vereinten Nationen haben Israel nicht gegründet. Die haben nur eine Teilung des Landes vorgeschlagen.
Nach dem Beschluss, ja.
Gegründet hat Israel sich selbst durch die Unabhängigkeit und anerkannt wurde es von den Nationen. Es war kein Geschenk der internationalen Gemeinschaft, sondern es war eine Selbstermächtigung der Juden damals.
Ja, aber der Teilungsbeschluss lag vor.
Ja, ist aber irrelevant. Das ist ein politischer Beschluss, der völlig irrelevant ist. Der hat nur eine Idee gegeben davon, was passieren soll, um diesen Konflikt zu lösen.
Ja.
Juden haben angenommen, Araber haben abgelehnt, damit war der vom Tisch und damit hat Israel ein halbes Jahr später nach kriegerischen Auseinandersetzungen gesagt, so jetzt machen wir unseren eigenen Staat.
Ja.
Bumm. Wie gesagt, Selbstermächtigung und das war der Punkt, weil es der einzige jüdische Staat auf diesem Planeten ist. In einem Meer von arabisch-muslimischen Staaten, 56 muslimische Staaten. Juden wollten diesen kleinen Zipfel Landes haben, an dem sie sicher sind und dieser kleine Zipfel deswegen, weil es natürlich das historische Israel ist. Also der Ort, an dem es schon 2 jüdische Königreiche gegeben hat und zu dem die Verbindung nie abgebrochen ist.
Danke, Daniel. Zu Israel gibt es sehr, sehr wenig Wissen. Ja, also ich kann jedem nur empfehlen, sich mal mit der Geschichte und der Entstehung zu beschäftigen. Und natürlich, ich frage dich jetzt mal, es wäre gelogen zu sagen, Israel spielt keine Rolle für euch. Aber natürlich seid ihr keine Israelis. Welche Rolle spielt Israel für euch?
Israel spielt eine riesige Rolle. Und zwar für alle Juden, Entweder indem sie sich davon distanzieren oder indem sie es umarmen.
Mhm. Und gibt's was dazwischen?
Das musst du die fragen, die dazwischen sind.
Okay.
Aber Fakt ist, die meisten Juden auf der Welt sind keine Israelis. Das heißt, israelische Juden leben in der Regel in Israel, wenn sie nicht ausgewandert sind. Es gibt aber auch israelische Araber, es gibt israelische Christen, es gibt israelische Drusen.
Ja.
Israel ist eine Nation. Wir sind Juden, die in Deutschland leben, manche in Deutschland geboren, so wie ich, also Bio-Deutscher, andere wiederum eben zugewandert aus der Sowjetunion oder sonst woher. Und jeder hat eine unterschiedliche Beziehung zu Israel, mal mehr oder weniger stark. Aber für alle ist es erstens sozusagen dieser Rückzugsort, dieses Refugium, dieser einzige Ort auf der Welt, an dem man sich als Jude nicht erklären muss, an dem Juden in der Mehrheit sind.
Ja, abgesehen von euren Gemeinden.
Kann keiner nachvollziehen, der nicht Minderheit irgendwo ist. Wie das ist, immer Minderheit zu sein und immer erklären zu müssen, warum man so ist, wie man ist, warum man die Dinge tut, die man tut, wie man ist und weshalb man sowas macht. Dort muss man das nicht. Dort ist man in der Mehrheit, dort ist man wie ein Fisch im eigenen Wasser und dort muss man sich nicht erklären. Und das ist dieser einzige Ort auf der Welt, über den wir dieses Wissen haben und die Gewissheit haben, dorthin zurückkehren zu können oder auswandern
als
zu können, wenn es hier mal wieder zu heiß wird. Und es wird im Moment immer heißer.
Mhm.
Und deshalb gibt es nicht wenige Menschen, die derzeit tatsächlich drüber nachdenken, Israel als Option in Erwägung zu ziehen, um auszuwandern.
Okay. Ich habe noch eine Frage parat. Wir sind in der Sendung Kultur und Kirche mit dem Thema jüdisches Leben in Deutschland. Jüdisches Leben in Deutschland. Deswegen gehen wir hier auch nicht auf die furchtbaren Bilder vom Gazakrieg ein, die alle berühren, sondern ich frage Daniel Neumann, den Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde. Du hast gerade erzählt, welche Rolle Israel für euch in der jüdischen Community spielt, als Lebensversicherung quasi, als Rückzugsort, wo ihr euch nicht erklären müsst. Manche Leute sagen, ja, Israel sorgt dafür, dass der Antisemitismus in der Welt zunimmt. Was sagst du dazu?
Ich halte es für absoluten Unsinn, weil es genau dem Mechanismus aufsitzt, den ich gerade zu entkräften versucht habe. Also in dem Moment, in dem man sagt, nur weil Israel irgendetwas tut, habe ich ein Recht, Juden überall auf der Welt zu hassen, dann tappe ich genau in die Falle, die es zu vermeiden gilt. Juden auf der ganzen Welt können nichts für die Politik Israels, dürfen also dort nicht wählen, haben keinen Einfluss.
Die rufen nicht immer bei euch an und fragen hier, Netanyahu ruft nicht immer an und fragt, was sollen wir denn jetzt tun?
Das wäre schön. Also wenn er auf mich hören würde, der israelische Premierminister.
Aber du hättest auch gar keine Zeit, bei dem, was du da alles machst.
Nein, aber dann würde ich ihm ein paar gute Ratschläge geben, wie er ordentliche Politik macht.
Ja, gut. Aber weiter. Also Juden sind nicht für die Politik Israels verantwortlich, Juden in aller Welt.
Überhaupt nicht. Wir haben dort kein Wahlrecht und die Politiker hören nicht auf uns. Das ist eine liberale Demokratie. Dort wird regelmäßig gewählt. In den letzten 9 Jahren insgesamt 6 Mal. Also vitaler und lebendiger geht's nicht.
Italienische Verhältnisse, hätte man früher gesagt.
Ja, und da gibt es natürlich auch einen heftigen Streit, sowohl in der israelischen Bevölkerung, wo ja regelmäßig Tausende und Hunderttausende auf die Straße gehen, genauso wie natürlich in den jüdischen Gemeinden überall auf der Welt.
Ihr seid euch nicht alle einig.
Um Gottes Willen, nein, wir sind uns eigentlich fast nie einig. Also nur darüber, dass wir uns nicht einig sind, sind wir uns einig.
Streitlustig. Ja? Genau. Ja, das merkt man schon, das mag ich gern. Also, ich finde ja auch das Mitgefühl ist die eine Sache. Ich finde die Bilder auch echt schwer erträglich. Aber daraus abzuleiten, dass Israel da alleiniger Täter ist oder daraus abzuleiten, dass Juden in aller Welt dafür verantwortlich sind oder ausgeschlossen werden und boykottiert werden müssten von irgendwelchen Kulturfestivals oder Veranstaltungen, das sind zwei vollkommen unterschiedliche Geschichten. Das hilft keiner Palästinenserin, keinem Palästinenser. Im Gegenteil, ja. Also insofern finde ich diese Frage, ja, sorgt Israel nicht dafür oder diese Annahme, Israel sorgt dafür, dass der Judenhass zunimmt, eigentlich auch völlig fehlgeleitet. Über Juden und Judentum wird ja meistens in der Vergangenheitsform gesprochen. Gedenken, erinnern. Wir haben jetzt viel über die Gegenwart gesprochen und gleich sprechen wir über die Zukunft, ja, weil in der werden wir alle leben. Und ich frage Daniel, wie siehst du die Zukunft von jüdischem Leben in Deutschland? Was macht euch Sorgen, aber vielleicht auch noch ein bisschen schwerpunktmäßiger? Was gibt euch Hoffnung, dass es hier eine gute Zukunft geben könnte?
Naja, wir haben natürlich auf der einen Seite den massiv ansteigenden Antisemitismus, den Judenhass, der aus allen Richtungen kommt, von links, von rechts, aus dem muslimischen Spektrum, aus der Mitte der Gesellschaft und der immer lauter und aggressiver wird. Und das führt natürlich zu einer erheblichen Verunsicherung in der jüdischen Gemeinschaft und nach eigenen Zukunftsfragen, nach eigenen Überlegungen darüber, ob Deutschland noch ein Zuhause für sich selbst, vor allem aber auch für die eigenen Kinder sein kann, ein sicheres Zuhause. Auf der anderen Seite hat Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg erheblich an sich selbst gearbeitet und es gibt eine klare Positionierung der Politik, zumindest der Parteien der Mitte, die sich zu jüdischem Leben bekennen. Es gibt erhebliche Unterstützung von bestimmten gesellschaftlichen Gruppen, gelegentlich auch von den Kirchen. Das heißt, es gibt auch durchaus positive Blicke, Rückhalt, Unterstützung, um dieses jüdische Leben hier zu gestalten. Und das ist eigentlich auch was, was ich jetzt für die Zukunft hier sehen würde. Wir haben ja keinen staatlich gelenkten Antisemitismus, der sich gegen die jüdische Gemeinde oder gegen Juden richtet, sondern wir müssen eben alle gemeinsam diesen Hass bekämpfen, der aus den unterschiedlichen Richtungen kommt, wie ich schon vorhin gesagt habe, eigentlich auch im eigenen Interesse, denn Rabbiner Sext hat schon mal gesagt, der Hass, der mit den Juden beginnt, endet nicht mit den Juden. Wenn ich eine Gesellschaft schaffe, in der ich Hass ungezügelt Möglichkeiten zur Aktion biete, dann hört der nicht einfach auf und verschwindet, wenn das Ziel des Hasses verschwunden ist, nämlich die Juden. Dann sucht er sich andere Opfer, er sucht sich andere Ziele. Und in solch einer Gesellschaft will niemand leben.
Ja, jetzt buchstabier's für uns bitte nochmal auf den Alltag runter. Was müsste passieren? Wie müsste das Leben hier aussehen, das für euch eine gute Zukunft gibt?
Mund aufmachen im Kollegenkreis, im Bekanntenkreis, in der Schule, auf der Arbeitsstelle, wenn irgendwelche jüdischen Stereotype oder Vorurteile runtergebetet werden. Sich dagegen wehren, wenn es Verschwörungstheorien gibt über die Juden, die irgendwas kontrollieren, irgendwas beherrschen, irgendwas veranstalten. Einen klaren Blick auf Israel gewinnen, sich zu informieren, sich kritisch nachzufragen, nicht nur Fernsehbildern, TikTok oder Instagram zu vertrauen, sondern sein Gehirn anzustrengen, kritisch zu denken, in Debatten zu gehen, sich miteinander auszutauschen, sich kennenzulernen, zu begegnen, um zu merken, dass jüdisches Leben und Juden so viel vielfältiger sind als die Zuschreibungen und die Bilder und die einfachen Botschaften, die man über Fernseh, Internet oder irgendwelche kleinen Sticker bekommt.
Ja, das machen wir ja hier gerade.
Das machen wir
hier. Das ist doch gut. Ja, finde ich auch. Ja, ist immer gut zu sprechen und auch kontrovers zu diskutieren. Im Grunde muss man davor keine Angst haben, wenn man hinterher sich wieder sehen kann, in die Augen gucken kann. Also dann frage ich mal, worauf freut ihr euch denn in der nächsten Zeit? Was gibt's denn bei euch Schönes in der jüdischen Gemeinde in Darmstadt?
Bei uns fängt am Montagabend das Neujahrsfest an, Rosh Hashanah, der Kopf des Jahres. Ist eigentlich nicht unbedingt ein Neujahrsfest, wie man es kennt. Also da fliegen keine Raketen und es wird auch nicht so viel Sekt getrunken, sondern es ist eher, sind es Tage der Einkehr, der Besinnung, an denen man sich mal vergegenwärtigt, wo man steht, wo man eigentlich hätte hinkommen wollen und wie weit man gekommen ist und was man fürs nächste Jahr besser machen kann. Mhm. Und dann dauert es nicht lang und dann kommt ein anderes wunderbares Fest, das ist das Laubhüttenfest Sukkot. Und das ist ein Fest, an dem man mehrere Tage in einer selbstgebauten Laubhütte verbringt, darin isst, singt, sich freut, Gemeinschaft genießt. Und in der Tora, also in unserem Gesetz, heißt es, man muss sich an diesem Fest freuen. Und das ist etwas, worauf wir uns freuen.
Super. Daniel, du hast gerade die Feste erwähnt, die bei euch anstehen, das Neujahrsfest und das Laubhüttenfest. Erzähl uns doch mal was zum Laubhüttenfest.
Ja, also das Laubhüttenfest ist im Grunde genommen ein biblisches Fest, was wir heute in der Form feiern, dass wir Laubhütten bauen. Also die haben ein paar Wände, drei in aller Regel, und dann ein Dach was aus Zweigen und aus Laub bedeckt wird. Das Dach muss aber so licht sein, muss so durchlässig sein, dass man immer noch den Himmel sieht über sich. Also, und in dieser Laubhütte soll man dann im Idealfall 8 Tage lang leben, essen, schlafen, was natürlich zurückgeht auf einen biblischen Brauch und vor allem biblische klimatische Verhältnisse im Nahen Osten. Das bedeutet, okay, wenn man dort jetzt in Israel solche Laubhütten baut und darin lebt, dann ist es da auch angenehm warm und erträglich. Wenn man das bei uns versucht, und dieses Fest fällt in der Regel auf September oder Oktober, da kann es schon mal ziemlich ungemütlich werden. Es gibt einen Spruch, den hat man hier in der Gegend früher immer gesagt. Da hat man gesagt, es wird gut Wetter, die Jutta habe Laberhit.
Echt?
Ja, also den irgendwie, kenn ich nicht. Ja, oh, also schade, irgendwie scheinen schade, wir doch sozusagen, oh, scheint Gott über uns zu wachen.
Ja.
Und das ist auch die Idee sozusagen dieses durchlässigen Daches. Man ist auf der einen Seite den Gezeiten ausgesetzt und ist sich aber dennoch immer bewusst, was über einem ist. Dass es noch etwas gibt, was höher ist als man selbst. Und diese Laubhütte ist ein Symbol dafür, dass man sich nicht nur auf Materielles verlässt, nicht nur auf das, was man besitzt, auf das, was man hat, auf das, was man erwerben kann, sondern sich immer darüber bewusst ist, und das ist eine sehr jüdische Erfahrung, dass sich von heute auf morgen alles ändern kann, man alles verliert, man wieder auf sich selbst zurückgeworfen ist und heilfroh sein kann, wenn man irgendetwas dort oben hat, Gott, den einen und einzigen, an den man sich dann wenden und bei dem man Trost und Schutz suchen kann.
Dann wünsche ich euch ein schönes Neujahrsfest, ein schönes Laubhüttenfest und für heute Abend, ne? Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Das Winzerfestradio mit Kultur und Kirche. Lebendig, inspirierend, mittendrin.